Attention, everyone! Wayfair's Black Friday preview sale is here early! Right now, score up to 70% off everything home at Wayfair. Shipped in time for the holidays. Shop early Black Friday deals now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Das war eine Gefahr, dass man sich nicht traut, irgendwie die Figur als das zu sehen, was sie auch manchmal halt ist. Nämlich sehr, sehr zwiespältig und eigentlich auch echt, ja, grenzwertig.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem Innen- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo, liebe Streaming-Fans da draußen. Wir freuen uns sehr, euch zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming, willkommen zu heißen. Mir gegenüber mal wieder in alter Frische, mein lieber Kollege Micha. Ich wünsche dir einen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Melanie. Und ich muss sagen, du hast einen Rückfall gehabt, ne? Stimmtechnisch, weil in der Halloween-Folge klangst du so gut und jetzt wieder hat es dich wieder erwischt.
Ja, ich weiß auch nicht, ich nehme gerade jede Erkältung mit, aber es ist nur die Stimme, immerhin ist es nur die Stimme, weißt du, alles okay. Andere fühlt sich einigermaßen frisch an.
Welchem Stadium bist du denn? Es fängt ja an mit Halskratzen, dann kommt die Nase und bist schon im Hustenstadium.
Ich bin beim Husten angekommen. Also okay. Die Halsschmerzen habe ich hinter mir gelassen. Die waren auch nur kurz da, von daher, es ist immer das Stadion, was ich am meisten hasse.
Wenigstens etwas.
Wenigstens etwas. Naja, wir widmen uns den erfreulichen Dingen der Streaming-Saison. Ich finde, Herbst und Winter kann man jetzt schon mal als Streaming-Saison bezeichnen. Ja. Und zwar haben wir im Vorfeld über ein Thema gesprochen, was mich persönlich sehr, sehr berührt. Ich habe, einige werden sich erinnern, ich habe neulich schon gesagt, ich sitze an einem Rewatch von The Office. Ja. Was jetzt auch ein Revival erfahren hat in übertragener Hinsicht. Und zwar läuft derzeit bei Prime Video seit Mitte Oktober ungefähr, läuft dort eine Adaption von The Office, eine australische Version, wo quasi die Geschichte in abgewandelter Form jetzt nochmal erzählt wird. Micha, und deshalb haben wir uns überlegt, was ist deine Meinung dazu? Wie findest du, dass manche Serien, die einen solchen großen Erfolg haben, tatsächlich nochmal produziert werden müssten, auch mit so einem großen zeitlichen Abstand jetzt tatsächlich?
Das war das eigentlich Überraschende für mich. Also The Office ist ja wirklich schon ein paar Jahre runter von den Bildschirmen. Also bei dir jetzt vielleicht nicht, aber in der Regel ist es ja schon eingestellt worden oder beendet worden. Und dass die jetzt nochmal kommt mit einer australischen Variante, finde ich schon seltsam. Und mein allererster Impuls war so von wegen, muss das sein? Und so unoriginell und so praktisch so ein Zeichen der Zeit. Aber dann im zweiten Moment habe ich nachgedacht und ich finde das überhaupt nicht verwerflich eigentlich. Und das hängt auch mal davon ab, was man daraus macht. Und da gibt es ja tatsächlich ganz unterschiedliche Beispiele. Wie sehr klebst du am Original oder entwickelst auch so eine Freiheit, wirklich was Neues draus zu machen?
Man darf ja in dem Fall auch nicht vergessen, dass die amerikanische The Office-Version, von der ich gerade spreche, mit Steve Carell in der Hauptrolle, ebenfalls nicht das Original ist, sondern das Original.
Sondern Stromberg ist das.
Ja, wir haben es gezeigt, wie es eigentlich geht. Nee, das Original stammt aus Großbritannien. Das war die Ursprungsversion von The Office, auch nur mit 2 Staffeln am Start gewesen. Und die amerikanische Schwester sozusagen ist halt deutlich, deutlich erfolgreicher gewesen. Am Anfang aber ebenfalls nicht. Also ja. Da wurde das zunächst auch gehatet, dass das adaptiert wurde und so weiter und so fort. Das hat sich halt erst im Laufe der Zeit entwickelt, dass das wirklich Erfolg gehabt hat.
Das stimmt. Und wenn du sagst 2 Staffeln, das Original Office aus England, das sind britische Staffeln gewesen. Ne? Du hast also insgesamt haben die 12 oder 14 Folgen gemacht. Und
das ist dann eine zu halbe sagen, Staffel.
Die, Und dann, genau, und dann zu sagen, die Office USA, die haben über 200, ne? Also klar, nimmst du die Grundkonstellation dieser Büro, dieses Bürosettings und der Figuren, aber dann bist du ja irgendwann auch auf dich gestellt, ne? Wenn du tatsächlich nicht mehr einzelne Drehbücher oder Folgen adaptieren kannst. Also ist schon spannend und bei vielen Sachen weiß man es ja auch gar nicht, dass es irgendwie Adaptionen sind. Das ist ja dann der beste Fall. Weil wir hatten ja auch letztens im Großraum drüber gesprochen, als die Meldung kam, dass RTL Plus will Euphoria adaptieren. Also die US-Serie von HBO. Mhm.
Und dann kam die Diskussion auf, da stand nämlich in der Meldung dann drauf, dass es die israelische Serie, heißt sie da auch Euphoria? Ich glaube auch Euphoria adaptieren will. Mhm. Und ich war so die israelische Serie. Und dann erinnerte ich mich daran, dass ich das eigentlich wusste. Und dann kam so der Moment, wo ich dachte, es ist so hart für die Originale, dass die amerikanische Version manchmal mehr in den Köpfen verankert ist als die Ursprungsversion aus dem jeweiligen Land. Aber ich muss sagen, in Deutschland läuft das Ganze jetzt unter dem Titel Euphorie. Und ich muss sagen, Euphoria und Euphorie, also Euphorie klingt schon unsexy, oder? Also da müssen wir mal ganz ehrlich
beim Punkt sein. Vielleicht ist das auch noch ein Arbeitstitel, ne? Um erstmal die Aufmerksamkeit und dann nennen sie es vielleicht doch nochmal um. Es ist schon. Und ich habe mal nachgeschaut, weißt du, von wann das israelische Original ist?
Ich habe keine Ahnung, von wann denn?
2012.
Nee, ehrlich?
Ja, so also schon auch wirklich schon nichts. Ja, das hat mich auch total gewundert. Und ja, aber ich habe auch nur darüber nachgedacht, da sind auch wirklich ein paar meiner Lieblingsserien, die ich total gerne geschaut habe, sind Remakes von anderen Serien. Also Homeland zum Beispiel, gab es auch ein israelisches Vorlage. House of Cards basiert auf einer britischen Serie, die in Deutschland völlig unbekannt ist. Also das muss nicht Schlechtes sein.
Ja, und dann gibt es so Adaptionen, die gemacht werden wie von Honig im Kopf.
Und ja, das sind ja Filme, ne? Da sind wir ja schon wieder im ganz anderen
Bereich. Da sind wir bei einem anderen Bereich. Aber das fand ich sehr lustig. Der hat seinen eigenen Film in Amerika nochmal adaptiert und es ist derart gefloppt. Oh mein Gott, ist das gefloppt.
Das stimmt. Ja, wenn es denn noch die gleichen sind, ist es nochmal eine ganz besondere Situation.
Ja, schwierig. Naja, aber jetzt bleiben wir beim heutigen Thema und es sind es sind keine Adaptionen dabei, vielleicht von einem anderen Medium, kann man sagen, aber ansonsten ist es keine direkte Adaption. Bevor Micha euch sagt, was wir heute alles Schönes an Themen mit dabei haben, von mir wie immer der Aufruf an euch, drückt gerne auf die Glocke, dann seid ihr immer im Bilde, wenn auf eurer liebsten Podcast-Plattform eine neue Folge von All You Can Stream erscheint und folgt uns natürlich gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast, auch da informieren wir euch über neue Folgen, über Sonderfolgen und Sonstiges. So, Micha, und jetzt du bitte mit dem heutigen Programm.
Ja, mit der Glocke ist natürlich ein guter Tipp, weil ich weiß nicht, ob ihr alle schon gehört habt. Wir haben nämlich ja eine Halloween-Sonderfolge rausgebracht. Da seid ihr dann auch immer auf dem neuesten Stand. Irgendwie haben wir ja diesmal auch ein Special, würde ich sagen, wenn man sich mal unsere Themen heute anschaut, weil man könnte sagen, wir haben ein Crime-Special gemacht, ohne dass wir es wollten.
Ja, ohne dass wir es wollten, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
Und tatsächlich alle drei Serien, beziehungsweise Filme, Serien, über die wir jetzt sprechen werden, beleuchten unterschiedliche Facetten vom Thema Crime. Also wir haben zuerst mal die humorvolle Seite. Da geht's bei Achtsam Morden geht's los, und zwar die Netflix-Serie nach dem Erfolgsroman. Da hast du mit Tom Schilling, mit dem Hauptdarsteller, gesprochen. Dann haben wir True Crime, also auch ein Megatrend-Thema. Da geht's dann in die psychologischen Abgründe, und zwar Zeitverbrechen, also der bekannte, beliebte True Crime-Podcast. Wurde jetzt zu einer TV-Reihe gemacht. Über das Format können wir nochmal nachher genau sprechen, wie die es gemacht haben. Und dann zu guter Letzt gehen wir in den Thriller-Bereich. Und da geht es bei der Serie The Day of the Jackal um einen sehr, sehr wandlungsfähigen, eiskalten Auftragskiller, der von Oscar-Preisträger Eddie Redmayne gespielt wird. Melanie?
Anwesend.
Hast du Achtsam Morden gelesen?
Ich habe das erste Buch damals tatsächlich gelesen, ja.
Okay, da bin ich offiziell, glaube ich, der letzte Deutsche, der es nicht gelesen hat, weil das ist ja wirklich
ist das so?
Also gefühlt, sagen wir mal so. Also alle Leute, mit denen ich spreche, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich habe da vielleicht ein bisschen was verpasst und sollte das mal nachholen. Ich hätte natürlich auf alle Fälle einen sehr guten Anlass, weil ja Achtsam Morden jetzt zur Serie gemacht wurde. 8 Folgen, ab sofort bei Netflix verfügbar. Zum Erfolg der Vorlage kannst du vielleicht noch ein bisschen später noch mal was sagen, wie das so zusammenhängt und wie erfolgreich das tatsächlich war. Vielleicht vorher erstmal, auch wenn der Titel natürlich schon genial gewählt ist, von Achtsam Morden, was verbirgt sich denn genau dahinter, hinter dieser Serie?
Im Mittelpunkt der Geschichte steht zunächst einmal ein Anwalt, ein sehr erfolgreicher Anwalt, der sich mit einem Themenfeld beschäftigt, was ich ganz spannend finde vom Gedankengang her, weil er nämlich Leute vertritt, die grausame Dinge begangen haben und von denen alle Leute wissen, dass sie grausame Dinge begangen haben, aber er ist dafür zuständig, sie rauszuhauen aus dem ganzen Mist, den sie da wirklich dann haben. Und das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, dementsprechend fällt seine Familie immer mehr ein bisschen hinten runter und um das Ganze so ein bisschen in Balance wieder ins Gleichgewicht zu bringen, nimmt er an einem Kurs teil, beziehungsweise an einem Coaching, an einem Achtsamkeitscoaching und wird da dann natürlich nochmal neu auf sein Leben geführt, beziehungsweise kann nochmal neu drauf blicken, was er ändern müsste und ist dann so achtsam in seinem Leben, dass er bei einem gemeinsamen Wochenende mit seiner Tochter, wo er vorher versucht hat, jemanden zu schmuggeln, aus Versehen den Mandanten von sich selber umbringt, beziehungsweise ist gar nicht aus Versehen, er bringt ihn um. Und aus einem Achtsamkeitsritual heraus und damit fängt das ganz große Chaos dann natürlich an.
Achtsam Morden, also da schwingt ja schon mal auch Humor mit, obwohl es natürlich hier um Mord und Totschlag geht. Ich habe den Trailer gesehen und der fällt dadurch auf, dass Tom Schilling in seiner Rolle viele Sachen aus dem Off kommentiert als Erzähler. Ist das eine Sache, die sich dann auch durch die ganze Serie zieht oder ist das speziell jetzt für den Trailer gemacht worden?
Nee, das ist nicht speziell für den Trailer gemacht worden. Das zieht sich durch die gesamte Serie und macht natürlich einen großen Teil der Komik, die damit einhergeht, aus, weil du natürlich so immer ein großer Teil seines Gedankenganges bist. Und was mir auch vehement aufgefallen ist, dass ganz oft die vierte Wand zum Zuschauer durchbrochen wird und er immer mal wieder in die Kamera schaut und irgendwas sagt und damit den Zuschauer dann direkt anspricht. Dieser Off-Kommentar ist die ganze Zeit da und hin und wieder wird dann eben auch mal so diese vierte Wand eingestreut.
Das mit der vierten Wand ist ja so ein schmaler Grat, finde ich immer so als Stilmittel, ne? Weil klar, du kannst super Komik rüberbringen, wenn du sagst von wegen, ich erzähle, jetzt spreche ich direkt an euch Zuschauer und sage, kommentiert das jetzt irgendwie ironisch, was hier gerade passiert. Die Gefahr ist ja immer so ein bisschen, dass das dann auch so rauszieht aus der Dramatik einer Folge oder einer Handlung. Wie gelingt tatsächlich hier so die Balance, dass man auch wirklich mitfiebert und diesen komischen Elementen in der Serie?
Also ich finde es ganz spannend, weil sie in dem Fall wirklich nur ein paar Mal diese vierte Wand durchbrochen haben. Also du kannst das gefühlt an einer Hand abzählen, dass das passiert. Und ich bin da wie du auch relativ skeptisch, weil ich finde seit Deadpool, wo das ja wirklich vehement durchgehend passiert, ist das auch so ein bisschen ausgelutscht. Also bin ich gar nicht mal so ein großer Fan von. Aber es lebt wirklich total von diesen Off-Kommentaren, die du die ganze Zeit drin hast, die auch sehr, sehr zynisch sind teilweise im Hinblick auf das, was er da macht. Und er weiß ja selber, dass das nicht der richtige Weg ist, aber es nimmt dann alles so seinen Lauf und diese Achtsamkeitsrituale werden dann eben immer wieder eingestreut, dass es ja eigentlich auch für sein eigenes Wohlbefinden ist, was er da gerade macht. Und das lebt halt wirklich von diesem satirischen Zynismus und das ist ein Krimi, klar, aber es ist auch ganz stark eine Komödie. Und über diesen Balanceakt zwischen den Genres, der da vollzogen wird, habe ich auch mit Tom Schilling gesprochen. Der war sich nämlich auch nicht so ganz sicher, wo man das jetzt eigentlich einordnen sollte.
Bevor wir zu dem Interview kommen, vielleicht mal kurz was zur Vorlage. Viele haben es vielleicht schon mal irgendwie im Buchhandel gesehen oder sowas. Das war wirklich ein Mega-Erfolg und anscheinend auch nicht nur in Deutschland.
Ja, das war international ein ganz, ganz großer Erfolg. Die Romane von Carsten Dusse, die 2019 ist das erste erschienen. Mittlerweile sind es 5 Bücher, die rausgekommen sind und allesamt hierzulande auch die Spiegel-Bestsellerlisten gestürmt haben, kann man fast sagen. Und dementsprechend ist natürlich jetzt auch im Hinblick auf die Serie, wenn man weiß, es gibt 5 Erfolgsromane, hat sich natürlich auch das Produktionsteam von Anfang an mit der Frage beschäftigt, wenn diese Serie jetzt ein Erfolg wird, könnten wir natürlich auch mehrere Staffeln daraus machen, weil die anderen Romane natürlich auch noch darauf warten, verfilmt zu werden.
Der Autor ist Jurist, habe ich gehört. Also, aber soweit man weiß, hat er noch niemanden umgebracht. Oder gehört das auch?
Ich glaube, er hätte es vielleicht noch nicht offiziell vermerkt.
So in Staffel 5 wahrscheinlich.
Meines Wissens hat er niemanden umgebracht. Vielleicht sind das auch autobiografische Romane, das weiß ich nicht. Ich hoffe es aber in dem Fall nicht.
Dieser Typ, die Hauptfigur, gespielt von Tom Schilling, ist das eine Figur, die man mag? Oder, weil das ist ja auch so schwierig, ne? Du hast jemanden, der per se vielleicht irgendwie unsympathisch ist oder unmoralisch vorgeht, aber ist das dann trotzdem jemand, mit dem man mitfühlen kann oder mit dem man wünscht, dass er damit durchkommt mit seinen Verbrechen?
Man muss dazu sagen, das steigert sich natürlich im Verlauf der Serie, ne? Also er beginnt als normaler Anwalt und man kann dieses Chaos, in dem er steckt, vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen. Er hat einen Job, der unglaublich fordert, wo er gar nicht weiß, wo er jetzt die Grenzen setzen soll, um sein Privatleben auch noch irgendwie mit drin zu haben. Er macht sehr, sehr deutlich, dass ihm seine Tochter wichtig ist. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man eine gewisse Sympathie für diese Figur entwickelt. Aber er wird natürlich im Verlauf der Geschichte dann immer abgebrühter. Er muss natürlich diese Leichen auch irgendwie entsorgen. Also dann siehst du auch, wie er die zerstückelt und dann anfängt systematisch eben ja zu entsorgen. Und das ist natürlich schon extrem abgebrüht und extrem hinterhältig. Also man kann dieser Figur nicht sagen, dass sie irgendwie sympathisch wirkt, weil das ist natürlich überhaupt nicht sympathisch, was er da macht. Aber so wie das aufgebaut ist, kann man ihm am Anfang als Figur sehr gut verstehen. Und auch das, was er da macht, kann man sehr, sehr gut verstehen. Aber ja, sympathisch ist er natürlich nicht.
Ja, dann hören wir mal rein ins Interview mit Tom Schilling.
Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen bei All You Can Stream, Tom Schilling. Hallo.
Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen über achtsam Morden und da drängt sich mir ganz zum Anfang die Frage auf, was für ein Typ sind Sie denn, um nach stressigen Drehtagen abends irgendwie wirklich mal ein bisschen zu sich selber zu finden? Eher Typ Yoga oder vielleicht Typ irgendwie joggen gehen, eine Runde um den Block, um ein bisschen runterzukommen?
Ja, also in der Idealwelt würde ich nach dem Drehtag nochmal auf den Tennisplatz gehen, 1-2 Stündchen. Eher 2.
Ja. So lang wie es geht, um ein bisschen Kopf frei zu bekommen.
Eigentlich schon, weil da komme ich so runter.
Sie spielen einen Anwalt, der die ganz harten Fälle jetzt in dem Fall betreut. Wie sympathisch ist Ihnen denn diese Figur überhaupt? Mögen Sie die, wenn Sie den als Charakter tatsächlich auf der Straße begegnen würden?
Wenn ich ihm auf der Straße begegnen würde, wäre ich wahrscheinlich voreingenommener, als wenn ich mich ihm über das Buch näher. Weil da bin ich ja sofort in seiner Gefühls-, in seiner Gedankenwelt drin und finde ihn irrsinnig cool und mag ihn, ne? Und bewerte ihn auch nicht. Und da tut er mir eher leid, irgendwie, dass er so aufgerieben ist in seinem Job und keine Beförderung kriegt und seine Frau seine Arbeit und sein Zutun zur Familie nicht schätzt. Wenn man jetzt von außen drauf guckt, würde man vielleicht denken, ja gut, ein bisschen selbstgerecht ist der Typ aber auch, ne? Weil er könnte ja auch ein bisschen weniger arbeiten, muss er nicht das ganz große Haus sein und das ganz große Auto. Und ja, vielleicht liegt es auch manchmal an dir, dass es irgendwie zu Hause ein bisschen stressig ist mit der Frau.
Ich fand ganz spannend, also es fängt ja wirklich ganz, ganz ruhig an und dann eskaliert das komplett irgendwie so in den ersten paar Folgen. Wie ist denn das wirklich am Set, wenn man da steht? Wie groß ist der Ekelfaktor, wenn man diese Szenen dreht, oder ist man da so irgendwie von distanziert, dass das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt?
Die Leichenteile und solche Szenen meinst du? Nee, das muss ich alles herstellen. Da bin ich am Set und sehe natürlich sehe das eher als eine ganz virtuose Arbeit von den Maskenbildnern, ne? Also die da wirklich mit einer unglaublichen Gewissenhaft also Körperteile herstellen, die sich so anfühlen, so schwer sind, die unglaublich toll gearbeitet sind und diesen Ekel und mir das dann vorzustellen, was ich da mit diesen, dass ich die gerade zersägt habe, abgesägt habe von dem Körper, das muss ich mir dann eher erarbeiten und vorstellen. Also das ist alles super technisch letztlich.
Wie ist das mit dem Blut? Weil ich habe jetzt gerade über so eine Vampir-Serie auch geschrieben, wo die spezielle Gelee-Arten irgendwie bekommen haben, die dann durch die Gegend gespritzt sind. Ist das da in dem Fall auch so oder war das ein spezielles Kunstblut, was ihr da bekommen habt?
Im Film hat man die unterschiedlichsten Formen von Blut, je nachdem, wofür es gerade, ob es im Gegenlicht gut aussehen soll, ob es irgendwie frisch aussehen soll, getrocknet aussehen soll, ob man es in den Mund nehmen soll, ob es gut spritzen soll oder eher irgendwie klebrig. Also da gibt's wirklich, das ist eine Wissenschaft für sich, welche Form von Kunstblut verwendet wird für den jeweiligen Schuss.
Okay, und bei euch sollte es wahrscheinlich eher gut spritzen, würde ich dann.
Genau, bei uns sollte es sehr gut spritzen, auch ganz toll gemacht von dem Szenenbild. Also wir hatten das ja letztlich eine Kettensäge, die nicht nur quasi stumpf war, also keine Zähne hatte und trotzdem sich bewegt hat und somit auf den Körper draufgedrückt werden konnte, ohne dass jemand zersägt wurde. Es wurde zwar sehr warm an der Stelle, also und man brauchte schon ein bisschen Mut, um sich da hinzulegen, Also das musste die Motorsäge können. Und nebenbei war auch noch ein Schlauch angebracht, der in meinem Ärmel versteckt war, wo in dem Moment, wo ich sie dann angesetzt habe, auch in dem richtigen Moment Blut vorne rausgeschossen ist. Also das ist eigentlich so ein riesen Abenteuerspielplatz.
Ne? Ja. Und wie oft habt ihr das dann gedreht, bis das dann wirklich gesessen hat? Oder weil das verschwendet ja wahrscheinlich auch einiges an Blut dann in dem Fall.
Ja, das Blut ist, glaube ich, das kleinste Problem. Das ist am billigsten die Zeit und die Arbeitskraft ist das Teure beim Film. So, man darf sich dann nicht zu lange damit verkünsteln. Und wir haben es so lange gedreht, bis es schön aussah.
Du hast die Bücher eben schon angesprochen. Jetzt muss ich da logischerweise nochmal drauf hinaus. Wie gut kanntest du die Bücher, bevor du für die Serie gecastet worden bist? Wie vertraut waren die dir wirklich vorher?
Bevor ich zum Casting gegangen bin, habe ich den ersten Band gelesen. Und mit dem war ich sehr, sehr gut vertraut und war ein Riesenfan. Und deswegen wollte ich auch unbedingt diese Rolle spielen. Aber nicht unter allen Umständen, sondern nur dann, wenn wir es schaffen, irgendwie auch diesen das Schwarzhumorige und die Edginess und die Radikalität der Hauptfigur zu bewahren. Weil das war so ein bisschen, das war eine Gefahr, dass man sich nicht traut, irgendwie die Figur als das zu sehen, was sie auch manchmal halt ist, nämlich sehr, sehr zwiespältig und eigentlich auch echt, ja, grenzwertig.
Mhm. Da hängt ja auch eine sehr, sehr große Fangemeinde dran. Das waren jetzt alles Bestseller. Macht man sich da vorher Gedanken, ob man das erfüllt, was die Fans sich da wirklich wünschen? Oder muss man sich als Schauspieler da völlig von frei machen, damit man da irgendwie nicht in irgendeine Gefahr gerät, sich verrückt zu machen?
Ja, weil es mir halt selber so viel bedeutet, ist ja mein eigener Anspruch daran, irgendwie diesem Bild, was ich von dem Roman oder von dieser Figur habe, gerecht zu werden und das so gut wie möglich umzusetzen und dafür zu kämpfen, für diese Vision. Und was das fürs Publikum ist, weiß ich nicht, vielleicht was anderes, aber ich glaube, wir kämpfen auf der gleichen Seite, habe ich das Gefühl gehabt.
Aber liest du dir so Kommentare vielleicht auch bei Social Media durch oder so, wenn da irgendwas rauskommt? Bist du da jemand, der sagt, okay, ich guck mal, vielleicht auch undercover, was da gerade geredet wird? Oder versuchst du dich da völlig von zu distanzieren?
Nee, ich lese mir das schon vor. Also man muss das natürlich wirklich mit Vorsicht genießen und so und darf sich davon auch manchmal nicht runterziehen lassen. Aber die Kommentare jetzt in der Vorankündigung für die Serie sind überwältigend wohlwollend. Also das hat man selten, besonders bei deutschen Serien, dass man auch so viel Vertrauen kriegt, dass es wird oder dass sie glauben, dass es da mal aber vielleicht funktionieren kann. Ich habe mir aber auch schon ganz viele Kommentare über das Buch durchgelesen, also Amazon Rezensionen, ne, von Käufern und so, um auch da herauszufinden, was es denn ist oder ob die das wirklich das gleiche an dem Buch schätzen wie ich und ob der Weg, das irgendwie diese Radikalität der Figur herauszuarbeiten und beizubehalten und da sich ein bisschen weiter trauen, weiterzugehen, als das normalerweise im deutschen Fernsehen gemacht wird, die kann man da gut rauslesen, weil da gibt's natürlich 10% Hater, die können mit dem Buch und der Figur gar nichts anfangen. Die finden den selbstgerecht, unangenehm und überhaupt das Buch menschenverachtend, ne? Wie kann man aus einer Folterszene, wie kann man in einer Folterszene Komik kreieren? Das ist natürlich auch wirklich eine Aufgabe und grenzwertig. Ich habe damit kein Problem. Ich bin da nicht zu zart beseitet und finde eher, man darf das nicht diese Verfilmung von so einem Buch nicht mit angezogener Handbremse machen. Und dafür habe ich immer gekämpft.
Wie würdest du das denn genremäßig einordnen? Ist das für dich eher Komödie? Weil wenn ich mal so gucke, es wird überall momentan noch als Kriminalserie gelistet. Das finde ich trifft es aber auch nicht so richtig, wenn man sich das anguckt. Also ich finde, Komödie ist da schon schwarzer Humor eher treffend.
Also das Genre ist für mich immer schwer einzuschätzen, weil ich selber finde es natürlich auch nicht mehr so komisch, weil ich die Gags tausendmal gespielt habe oder so. Oder ich weiß ja, was antwortet er jetzt und so. Und kann das nicht mehr so gut entscheiden. Aber ich finde diese Genre-Einordnungen, also bei Netflix wird es, glaube ich, ich weiß nicht, wie wird es da eingeordnet? An Krimiserie? Nee.
Also in Vorankündigungen, die ich bisher gelesen habe, steht ganz oft Kriminalserie.
Ah ja, Ja, damit kann man auch leben. Ich finde, wenn man dann irgendwie, wenn man einen guten Krimi sehen will oder so, ist man dort auch gut bedient und kann sogar noch sich den einen oder anderen Achtsamkeitstipp und Ratschlag abholen. Und genau, und ab und zu gibt's eine Pointe, ist doch toll.
Hast du was lernen können? Hat sich dein eigenes Leben vielleicht auch so ein bisschen angepasst nach der Serie, dass du auf andere Weise versuchst, irgendwie im Alltag so ein bisschen dich zu fokussieren?
Ja, ich habe auf jeden Fall rausgekriegt, wo ich noch arbeiten müsste. Und mir fällt es mehr auf, wenn ich halt nicht achtsam bin. Wüsste dann auch die Möglichkeiten. Aber ich glaube, man muss da viel beständiger dran arbeiten. Und das hilft dann nicht, wenn man mal einmal irgendwie in eine dumme Situation kommt, wo einen irgendwas voll aufregt. Wenn man dann anfängt zu atmen, dann glaube ich, bringt das gar nichts.
Ich finde das ganz spannend, weil in der Serie deine Tochter spielt ja auch eine relativ große Rolle in den ersten Folgen auch schon mal. Und du hast ja zuletzt im Kino auch mit 1 Million Minuten noch einen Film gemacht, wo eben Kinder auch eine große Rolle gespielt haben. Es gab auch noch mehrere in deiner Vita. Was würdest du sagen, was macht die Arbeit mit Kindern so besonders, auch für dich als Schauspieler im Umgang mit denen? Weil das ist ja wahrscheinlich viel intuitiver und spontaner. Also so stelle ich es mir jetzt als Laie da ein bisschen vor.
Ja, die Kinder sind halt unkorrumpierbar, ne? Die machen halt irgendwie, wenn die sich nicht fühlen, dann geben sie einem auch nicht, also die, dann haben die ja keinen Ehrgeiz, irgendwie die bestmögliche Szene zu spielen, weil das ist ja nicht ihre Agenda, die sie verfolgen. Am schlimmsten ist es eigentlich bei so Kindern, die eigentlich gar nicht vor der Kamera stehen wollen. Und dann gibt's aber welche, die sind so wirklich natural born talents und haben da auch große Freude dran. Und die sind dann halt so echt und authentisch, wie man als Schauspieler immer sein möchte, oder? Ne? Eigentlich sind nicht viel anders als auch tolle Schauspieler.
Kann man sich da vielleicht also, nochmal was abgucken? Weil ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr aus sich heraus agieren und man selber dann doch als Erwachsener immer noch ein bisschen verkopfter ist.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also auch die guten Kinder, die sind sehr feinfühlig und empfindsam. Die reagieren gar nicht so so frei und aus dem Bauch heraus. Wenn die irgendwie merken, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwie komische Stimmung ist im Set, dann sind sie auch irgendwie befangen.
Eine letzte Frage noch. Das ist jetzt eine Reihe. Wie sehr seid ihr denn bei den Dreharbeiten vielleicht auch mit dem Gedanken dran gegangen, dass das auch eine mehrteilige Serie werden könnte?
Das liegt ja auch, ja, liegt auf der Hand, ne? Also es ist eine sehr erfolgreiche Buchreihe. Wir haben jetzt die erste Staffel gemacht und wären sofort in den Startlöchern, die zweite zu machen, weil es halt einfach die Vorlage schon gibt, hat jeder, glaube ich, im Hinterkopf. Aber letzten Endes entscheidet es natürlich trotzdem einzig und allein der Zuschauer. Ne? Wenn die Leute das nicht gut finden oder nicht genügend schauen oder nicht genügend das zu Ende gucken, dann gibt es offenbar nicht die Nachfrage und dann hat sich's erledigt.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir reden vielleicht bald schon zu einer zweiten Staffel von Achtsam Morden. Tom Schilling, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Attention everyone! Wayfair's Black Friday preview sale is here early. Right now, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on furniture and bedding, cookware and holiday decor, and tons more. Now's the time to score big on finds to feast, get festive, and get comfortable all season long. Plus, enjoy fast and easy shipping with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Bis All You Can Stream verfilmt wird, könnte es noch ein bisschen dauern. Ein anderer Podcast ist da schon weiter. Ja, Melanie lacht. Du hast schon Pläne, ne?
Ich überlege gerade, ob wir die Serien dann alle nochmal adaptieren. Weißt du, dann sind wir beim Eingangsthema wieder angekommen. Oh,
genau, das wird dann sehr, sehr meta. Wir adaptieren dann einen Podcast als Serie, in der über Serien gesprochen wird. Nein, zurück zum Thema. Es geht um Zeitverbrechen. Also ganz, ganz erfolgreicher True Crime Podcast. Den gibt's jetzt als Reihe, als Serie. Darüber können wir gleich nochmal sprechen, was für ein Format das jetzt geworden ist. Auf alle Fälle ab 6.11. Kommen bei RTL Plus 4 Filme, also abgeschlossene Filme. Und Melanie, du hast dich damit beschäftigt. Kannst du mal sagen, was für Fälle sind da verfilmt worden und mit was für einem Format haben wir es hier tatsächlich zu tun bei Zeitverbrechen?
Also es sind 4 Einzelfälle und ich habe mir den ersten angeguckt. Da können wir vielleicht mal bei bleiben, weil das geht. Einmal geht es zum Beispiel um so eine Gruppenklicke, wo das alles irgendwie ein bisschen eskaliert. Und der erste Fall ist ein ganz dramatischer Fall von einem jungen Mann, einem 18-Jährigen, der auf eine Party geht und da erste Erfahrungen mit Alkohol natürlich auch macht und dann hinterher nach Hause gehen möchte. Und auf dem Weg nach Hause fragt er halt ganz viele Menschen, ob sie ihm helfen können, ist auch merklich weggetreten. Das sieht man, stark alkoholisiert. Und viele Leute sind involviert, aber keiner hilft letztendlich so richtig. Und am Ende stirbt er letztendlich bei einem Unfall. Er kommt also auch nicht zu Hause an. Okay, es ist Zeitverbrechen, deshalb ist es jetzt auch kein Spoiler, dass ich das, glaube ich, verrate. Und es wird halt beschrieben, wie das alles so vonstatten geht. Und genau, und dann gibt es insgesamt vier Filme, die jeweils einen eigenen Fall behandeln, auch inspiriert von eben diesem True Crime Podcast und das Ganze eben als eigenen Film sozusagen erzählen.
Im Podcast ist das ja so eine Art Reportage oder dokumentarisch, dass halt echte Fälle aufgearbeitet werden. Es wird weiter recherchiert, es wird mit Beteiligten gesprochen. Wie kann man sich das jetzt bei der TV-Reihe vorstellen? Das ist ja dann, ist es dann rein fiktionalisiert oder hast du auch so Doku-Elemente oder Reporter dabei, die bei der Reportage oder bei der Recherche gezeigt werden?
Gar nicht. Da war ich auch sehr gespannt, wie sie das umsetzen würden. Und jetzt in dieser ersten Folge beispielsweise ist das überhaupt nicht Thema. Also du hast keine Reporter oder sonst irgendwas im Hintergrund, sondern es ist rein fiktiv. Es wird am Anfang quasi befragt, also Zeugen werden befragt, wie das Ganze abgelaufen ist. Und dann wird dieser Fall gezeigt. Und du bist die ganze Zeit ganz eng bei diesem Protagonisten, bei diesem 18-jährigen Jungen, begleitest den. Es sind auch ganz, ganz lange Sequenzen, die da vonstatten gehen. Das heißt, du baust automatisch noch eine größere Nähe zu dieser Figur auf. Und es ist wirklich rein fiktiv. Das ist ein Film, der da gezeigt wird und kein Dokumaterial.
Aber ich habe gesehen, dass zusätzlich zu diesen vier Filmen, die auf Fällen aus dem Podcast basieren, nochmal Dokus gezeigt werden bei RTL Plus, also dass die Fälle dann nochmal irgendwie aufgearbeitet werden sollen.
Ja, vielleicht haben sie das als zusätzliches Material noch dazugestellt. Okay. Also als Ergänzung zur Serie, weil die Serie selbst ist rein fiktiv, basiert auf Fällen, die in dem Podcast eben bereits vorgekommen sind, aber da sind keine Dokumaterialien in dem Fall mit drin.
Ich fand ja die Entstehungsgeschichte, wenn ich sie richtig verstanden habe, ganz spannend, ne? Weil die haben ja schon über 160 Folgen Podcast gemacht und dann halt vier Filmemacher engagiert, die sie gut finden und dann gesagt von wegen, auf welche Fälle habt ihr Lust oder wo habt ihr spontan eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
Ja, ich finde das ehrlich gesagt, spannend ist das und die haben auch wirklich wirklich gute Leute mit dabei, zum Beispiel Helene Hegemann, die mit Excellent Overkill damals ja auch ein gefeierter Bestseller, den hat sie verfilmt, also das sind schon Namen und auch bei den Darstellern, die dabei sind, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, sind sehr, sehr bekannte Leute mit dabei, aber für meinen Geschmack, wenn du mich persönlich fragst, ne, also wir haben hier so einen True Crime Podcast und welche Fälle gefallen euch denn besonders gut? Wollt ihr da nicht was draus machen? Ich finde, das ist immer so ein Balanceakt zwischen natürlich dem Interesse der Zuhörer und auch der Zuschauer, was du da befriedigen willst, aber gleichzeitig hast du natürlich gegenüber den Leuten, dessen Schicksal da erzählt wird, auch eine gewisse Verantwortung. Und das hat irgendwie immer so einen fahlen Beigeschmack, finde ich persönlich.
Gut, die Gefahr hast du bei True Crime ja generell, ne? Dass du sagst, inwieweit betreibt man da, geht man da zu weit oder verletzt vielleicht auch die Privatsphäre von Opfern, von Zeitzeugen. Und die andere Gefahr ist natürlich auch immer dieser Täterkult, was ja auch oftmals vorgeworfen wird, ne? Wenn du irgendwelche Serientäter hast, die natürlich so eine Faszination haben auf Zuschauer, dass du die eigentlich so erhöhst und klar, du verurteilst das, aber trotzdem gibst du solchen Leuten sehr, sehr viel Raum, Sendezeit als Podcast oder halt in Serien.
Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt im Vorfeld der Recherchen, habe ich natürlich auch mich noch ein bisschen intensiver mit Zeitverbrechen auseinandergesetzt und die haben ja auch einen ganz, ganz großen Marketing. Also die fahren da eine ganz, ganz große Kampagne. Es gibt super viele Produkte drumherum. Unter anderem ein Adventskalender, wo hinter jedem einzelnen Türchen ein Verbrechen zu sehen ist. Und ich habe nur gedacht, ich möchte nicht als Türchen in so einem Adventskalender irgendwann drinstehen, wenn mir irgendwann irgendwas passiert. Also ich weiß nicht. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack, ne? Also es gibt natürlich viele Leute, die das total toll finden. Und True Crime ist ja auch ein gefeiertes Genre.
Absolut. Also ich glaube, auch da gibt es ja gute und schlechte und ich glaube, Zeit ist halt schon ein sehr, sehr seriöser Absender, den man jetzt auch, die tatsächlich auch so ein Qualitätsversprechen abgeben, ne? Dass das auch sauber recherchiert ist und dass da auch die Rechte gewahrt werden. Aber würdest du sagen, dass das dann auch in der Serie oder in dieser Reihe, wie würdest du es nennen? Würdest du sagen Filmreihe oder?
Ja, ich würde es Filmreihe nennen. Also es ist eine Filmreihe.
Weil die alle abgeschlossen sind.
Es sind abgeschlossene Filme. Jeder Fall hat einen eigenen Film bekommen, so ungefähr eine Stunde lang. Also das ist schon in sich geschlossen. Und deshalb, ja, eigentlich ist es wie so eine Kriminalfilmreihe, aber ja, eine True Crime Kriminalfilmreihe in dem Fall. Hat Premiere gefeiert dieses Jahr bei der Berlinale. Da auch schon sehr gefeiert, hat einige Preise entgegengenommen. Also das ist auf ein sehr, sehr positives Feedback gestoßen, diese Filme.
Auch bei dir?
Auch bei mir. Ich war erstmal, lass uns vielleicht nochmal bei den Darstellern bleiben. Ich war sehr, sehr fasziniert, wie viele Leute da wirklich dann im Cast auch auftauchen, die ganz, ganz große Namen in der deutschen und mittlerweile auch in der internationalen Szene sind. Also wir haben zum Beispiel Lars Eidinger in einer großen Rolle mit dabei, in einem der Filme. Sandra Hüller spielt auch mit. Detlef Buck ist dabei und von mir sehr geschätzt Luna Wedler, Schweizer Nachwuchsdarstellerin, wobei sie mittlerweile, glaube ich, auch Mitte 20 ist. Also so Nachwuchs ist sie jetzt auch nicht mehr.
Können wir auch mal drüber sprechen, wie lange man Nachwuchsschauspieler ist.
Wie lange ist man eigentlich Nachwuchs? Ja, also genau, der Cast ist sehr, sehr beeindruckend. Und ich war, so ehrlich muss ich sein, ich bin sehr, sehr skeptisch an dieses Format rangegangen, weil ich mir eben gedacht habe, das sind echte Fälle. Die werden, das erinnert mich immer so ein bisschen an Aktenzeichen XY, wo das dann nachgestellt wird.
Das war auch meine Assoziation, als ich noch nicht genau wusste, arbeiten die jetzt vielleicht doch mit Dokumaterial oder sagen wir mal so, arbeiten die auch mit Spielszenen? Weil das war natürlich auch immer so ein festes Element, ne, dass die Verbrechen nachgestellt wurden und dann halt dann so Laiendarsteller irgendwie die Täter und Opfer gespielt haben.
Ja, im Grunde exakt das Prinzip, was hier aufgegriffen wird. Aktenzeichen XY hat diese Spielfilme mit drin und das ist ja jetzt ein reiner Spielfilm, der so einen Fall eben beleuchtet. Und der erste, ich war sehr skeptisch am Anfang, weil es ist natürlich sehr, sehr dunkel. Du hast dieses Disco-Ambiente, dann geht er raus und sucht natürlich im Dunkeln seinen Weg. Und ich war erst etwas irritiert davon, dass man sehr, sehr eng an dieser Figur dran ist und es wirklich lange Szenen sind. Und man hat das Gefühl, man steckt selbst in diesem Ambiente drin. Man ist selbst so ein bisschen verloren. Und man entwickelt da natürlich ein sehr, sehr großes Mitgefühl mit dieser Person und sitzt dann da und denkt immer, warum nimmt ihn die Polizei denn jetzt nicht mit? Warum lassen sie ihn da raus oder sowas? Warum helfen die ihm denn alle nicht? Und ich finde, das hat so ein bisschen so ein Horror-Feeling, was da wirklich entsteht. Das ist eine sehr, sehr arge Beklemmung, die ich teilweise verspürt habe.
Ja, weil man natürlich weiß, wie es ausgeht.
Ja, genau. Es ist nicht umsonst Zeitverbrechen. Ne?
Genau, also, wenn das da draufsteht. Ja, also das ist auch mal die Frage, wie drastisch sind die Szenen, die gezeigt werden. Ne? Und das wird wahrscheinlich von den unterschiedlichen Filmemachern in den unterschiedlichen Filmen unterschiedlich gehandelt.
Ja, exakt. Wie gesagt, ich habe jetzt einen der Filme gesehen und in dem Fall ist es natürlich nicht so richtig drastisch, weil es ist, also das Verbrechen ist ein anderes, es ist jetzt kein Mord, der da passiert, also beziehungsweise vielleicht ist es in übertragener Hinsicht ein Mord, wenn die Leute nicht unterstützen oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand mit einem Messer steht und ihn absticht, deshalb ist es in der Hinsicht natürlich nicht so dramatisch. Die Dramatik ist eher diese unterlassene Hilfeleistung, die da gezeigt wird. Also deshalb, es ist sehr, sehr ruhig erzählt, die ganze Zeit durchgehend, das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen und ich bin gespannt, wie die anderen Regisseure, weil jeder Film hat einen eigenen Regisseur und dementsprechend natürlich auch einen eigenen Fingerabdruck, wie die das wiederum umsetzen.
Die vier Filme von Zeitverbrechen gibt es ab 6.11. bei RTL Plus zu sehen. Die nächste Geschichte ist schon mehrmals verfilmt worden, allerdings noch nie als Serie. Das ist tatsächlich eine Premiere und zwar geht es um The Day of the Jackal. Tag des Schakals, ist ab 7.11. bei Wow verfügbar, umfasst insgesamt 10 Folgen. Und Melanie, du sagst uns jetzt, was verbirgt sich hinter The Day of the Jackal?
Das kann ich gleich machen. Hast du die Vorgänger gesehen? Hast du was davon? Ich kenne die, ich habe die nicht gesehen.
Ich habe auf alle Fälle die 97er-Verfilmung mit Bruce Willis und Richard Gere gesehen und einem sehr, sehr noch vor seinem Durchbruch in Hollywood seienden Jack Black in einer ernsten Rolle. Auch interessant, das mal wieder zu sehen. Das habe ich gesehen und ich glaube, ich habe auch die erste Verfilmung aus den 70ern mal gesehen, aber die ist nicht besonders hängen geblieben bei mir. Das ist ja auch von 73 schon gewesen.
Und du als Kind der 80er bist da natürlich dann nicht so.
Na, streng genommen bin ich ein Kind der 70er, also wenn man nach Geburtsjahr
geht. Ja, okay, aber die 80er waren deine Zeit.
Aber wir wollten ja heute nicht über wir wollten ja nicht über die 80er sprechen heute. Also ich.
Nee, wir wollten ich das über Day of the Jackal sprechen. Nee.
Also du hattest das auch, du hast die nicht gesehen, ne?
Nee, ich habe die nicht gesehen, deshalb fehlt mir jetzt der Vergleich. Also ich habe jetzt nur diese Serie gesehen. Mhm. Und für alle, die sich da auch noch nicht mit auskennen, also es geht, wie Micha eingangs zu dieser Folge schon gesagt hat, um einen Auftragskiller. Und zwar einen sehr, sehr skrupellosen Auftragskiller. Gut, das sind sie wahrscheinlich alle, würde ich jetzt mal behaupten. Aber genau, also gegen Bezahlung von ganz, ganz großen Summen macht er halt alles und ist da auch relativ brutal unterwegs. Und jetzt wird er von einer rechtsextremen Gruppe angeheuert, um einen hochrangigen Politiker zu töten. Das läuft aber alles nicht so wie geplant, weil er jetzt nämlich eine Gegnerin hat. Und zwar eine britische Geheimdienstoffizierin, die jetzt davon mit Wind bekommen hat, dass dieser Auftragskiller unterwegs ist und sie versucht ihn aufzuspüren, was aber nicht so einfach ist, weil der ist nämlich ein Chamäleon, kann man fast sagen. Der ist nämlich so eine Art Gestaltenwandler und sieht jedes Mal ein bisschen anders aus.
Okay. Ist das eigentlich so mit richtiger Maske gemacht? Konntest du sehen oder ob das CGI zum Einsatz kommt? Weil das war ja manchmal so bei Mission Impossible, da musste ich gerade dran denken, in den frühen Mission Impossible Filmen, wenn sich dann Ethan Hunt alias Tom Cruise irgendwie so eine Maske wegzieht, dann ist ja dann auch so ein bisschen getrickst worden. Oder ist das wirklich so, dass da er Make-up auflegt oder sich irgendwelche Prothesen reinklebt?
Ich gehe von letzterem aus, weil es gibt nämlich eine Szene und die ist sehr, sehr einprägsam, wo er dann wirklich vor dem Spiegel steht und du lernst ihn als alten Mann kennen, als wirklich alten Mann und weißt in der Sekunde, also du kannst es dir denken, dass es Eddie Redmayne ist, also der Darsteller. Aber
wäre auch eine schöne falsche Fährte, ne? Wenn man erstmal so 5 Minuten einfach bei so einem alten Mann, der gar nichts mit der Handlung zu tun hat.
Und dann siehst du, wie er systematisch sich das anfängt, aus dem Gesicht zu ziehen und diese Maske wirklich runterreißt und da muss dann natürlich irgendwas angeklebt gewesen sein und als Prothese bearbeitet worden sein, damit er das wirklich so zielsicher dann eben auch entfernen kann. Und das ist ganz faszinierend zu sehen, wie fein gearbeitet das dann in dem Punkt auch wirklich ist.
Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich nochmal eine Stufe drüber, weil ich kann mich noch dran erinnern an diese 97er-Verfilmung, wo Bruce Willis den Schakal gespielt hat. Übrigens damals wo er sich in seiner Karriere befunden hat, war das schon auch sehr ungewöhnlich, dass er einen Bösewicht gespielt hat, ne? Weil er wirklich ja in diesen Heldenrollen in den 90ern groß geworden ist. Auch da war er schon dann eben maskiert oder hat sich dann irgendwas angeklebt, ein Bart angeklebt, um halt dann unterzutauchen. Sag mal, ich dachte, du würdest jetzt bei dem Thema einen neuen Trend ausrufen, weil ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir den letzten David Fincher-Film The Killer, wo es ja auch um Michael Fassbender hat ja auch einen Auftragskiller gesprochen. Mhm. Das klingt so verwandt. Also wir bräuchten jetzt nur noch einen dritten.
Ja, aber das ist ja immer das Problem. Wir scheitern ja immer bei Nummer 3. Ich bin ja immer begeistert dabei, schon bei 2 irgendwie einen Trend auszurufen. Aber ich glaube, der dritte ist auch in diesem Fall das Problem. Aber da ist es mir tatsächlich nicht in den Sinn gekommen, anders als in den vorherigen Folgen. Ich hatte es bisher jedes Mal. Ich werde in meinem Umfeld auch schon dafür aufgezogen, kann ich.
Nicht nur von mir, ja?
Nee, nicht nur von dir. Das ist schon der Satz meines Freundes. Ja, wie Micha gesagt hat, 2 Sachen sind kein Trend.
Sehr gut, dann bin ich ja nicht alleine. Du, lass uns mal über den Cast sprechen. Ich habe ja vorhin schon bei der Einführung über Eddie Redmayne gesprochen, Oscar-Preisträger. Kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, wie der auch so ein Chamäleon, wie du schon gesagt hast, spielt. Wer ist noch dabei?
Ja, also wir haben verschiedene Altersgruppen auch da mit dabei. Charles Dance ist unter anderem mit dabei, den kennt man aus Kingsman. Ursula Corbero, eine spanische Schauspielerin, bekannt aus Haus des Geldes. Und zentral neben Eddie Redmayne, das ist so die zweite Hauptfigur, ist Lashana Lynch, die auch in diese Richtung natürlich schon ein bisschen was gemacht hat. Wir kennen sie aus James Bond, Keine Zeit zu sterben. In Captain Marvel war sie auch mit dabei. Also ein Gesicht, was einem mittlerweile sehr, sehr vertraut ist. Und ja, ich muss sagen, da kam auch so ein bisschen James Bond-Feeling dann auch sofort wieder auf.
Okay, auch durch die Serie selbst? Also weil es wurde ja so beschrieben oder auch ein bisschen vermarktet als Katz-und-Maus-Spiel. Mhm. Und man sieht auch schon im Trailer viele europäische Locations, die da im Laufe der Serie dann zum Tragen kommen.
Ja, es startet in Deutschland, sogar es startet in München, meine ich. Ich war sehr irritiert, als ich das angemacht habe und sofort die deutsche Sprache gehört habe. Und ich dachte so, ist das jetzt synchronisiert? Was ist da jetzt passiert? Warum ist das nicht Englisch? Aber man konnte es fühlte sich so natürlich an, dass sie jetzt auf einmal Deutsch geredet haben. Es wurde dann später Englisch, also es war nicht synchronisiert in dem Fall. Es war einfach nur die Ursprungssprache. Ja, und dann arbeiten sie sich so durch. Großbritannien, Frankreich, also man ist einiges unterwegs. Und es startet sehr, sehr actionreich. Und dadurch hat es mich natürlich sofort an James Bond erinnert, was ja auch gerne, also die meisten James-Bond-Filme fangen ja meistens mit einer großen Action-Szene an. So war es jetzt auch in dem Fall. Also er ist wirklich, er hat sich aus einem Gebäude abgeseilt, er hat dann eben Bomben gelegt, hat einiges an solchen Rauchbomben auch geschmissen, um dann irgendwie durchzukommen. Und zieht dann natürlich am Ende, wie ich bereits beschrieben habe, diese Maske ab, wo du dann das erste Mal wirklich Eddie Redmayne siehst. Und ihn natürlich auch in verschiedenen Facetten. Also in einer Facette hat er mich zum Beispiel sehr an Newt Scamander erinnert, mit diesem leicht schräg gelegten Kopf, wo er dann so ein bisschen verwirrt ist, auch gemein. Aber das ist ja so seine Paraderolle auch gewesen in Fantastische Tierwesen, die er da gespielt hat. Da waren auch gewisse Ähnlichkeiten teilweise vorhanden.
Ich hatte ja letztens mit einer anderen Kollegin, ja, ich spreche auch mit anderen Kolleginnen außer dir, außerhalb dieses Podcasts, darüber gesprochen, dass Eddie Redmayne, das ist so ein Qualitätsmerkmal. Ne? Man würde ihm jetzt nicht zutrauen, dass er irgendwelche Sachen annimmt, wo es nur um die Kohle geht. Insofern passt das, finde ich, ganz gut, dass er passt super in diese Rolle, man nimmt ihn das ab und ist halt auch nicht so ein klassischer Bösewicht. Weil man kennt ihn ja auch in ganz sympathischen Rollen, wie du schon gerade angesprochen hast, oder als Stephen Hawking oder sowas, aber man traut ihm zu, dass er irgendwie diese Facetten ganz, ganz gut rüberbringt und selbst bei so einem eiskalten Profikiller noch so einen Kern hat, wo man sagt, von wegen, ja, man drückt ihm vielleicht doch die Daumen, dass er nicht erwischt wird.
Ich glaube, das ist für ihn auch eine schöne Herausforderung gewesen. Er ist in dem Projekt ja jetzt auch erstmals als Produzent mit an Bord. Also es lag ihm wohl auch selber am Herzen, diese Rolle und diese ganze Serie eben on screen zu bringen. Und es ist natürlich, wenn du dann wirklich verschiedene Facetten von dir zeigen kannst. Und wir hatten doch neulich auch, ich weiß gar nicht mehr, was war es denn, Robert Downey Jr., der 6 Rollen oder so in einer Serie gespielt hat. Ähnliches Prinzip jetzt hier für ihn. Er spielt zwar eine Figur, aber eine sehr wandlungsfähige Figur und kann dadurch natürlich auch unterschiedlich spielen. Und ich glaube, das ist ja genau das, warum die Leute Schauspieler werden. Sie wollen möglichst viel von sich zeigen und möglichst viel ausprobieren. Und die Chance bekommt Eddie Redmayne eben in dieser Serie. Plus 4 Action, das macht ja auch Spaß.
Du hattest gerade angesprochen, dass ein Teil in Deutschland spielt oder auch gerade der Anfang. Ist es bei dir auch immer so ein bisschen, dass man so ein bisschen gespannt ist, wie wird Deutschland dargestellt, weil man es natürlich kennt und dann vielleicht auch ein bisschen aufmerksamer hinschaut, vielleicht auch ein bisschen kritischer ist?
Ja, das geht mir auch meistens so. Also ich sitze dann immer da und denke mir so, ich hoffe, es ist jetzt nicht wirklich so Nazi-behaftet. Das ist ja meistens der Fall. Wenn Deutschland irgendwo auftritt, dann sind es meistens Nazis. Und ich bin auch immer sehr, sehr dankbar, wenn dann auch wirklich deutsche Schauspieler mit dabei sind. Weil du ganz oft natürlich auch irgendwelche Amerikaner oder Briten hast, die dann versuchen, Deutsche zu verkörpern. Aber es ist natürlich dann nicht authentisch. Und in dem Fall, ich weiß jetzt gar nicht, wer ich glaube, Joachim Kroll war es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, nagel mich nicht drauf fest. Also es war auf jeden Fall ein deutscher Darsteller jetzt auch mit dabei. Und das finde ich dann immer ganz erfrischend, wenn du versuchst, es dann in dem Land, wo es jeweils spielt, auch entsprechend authentisch darzustellen.
Nee, man freut sich ja auch schon, wenn nicht alle Klischees irgendwie getroffen werden. Also genau. Nazis natürlich so das größte Ding so, aber wenn du sagst, er spielt in München, ich bin ja schon froh, wenn dann irgendwie der Schakal nicht übers Oktoberfest irgendwie geht mit seiner Knarre oder so.
Ja.
Ist denn das aufwendig produziert? Du hast schon erzählt, von wegen, das spielt in unterschiedlichen Ländern und auch fängt mit Action an. Kann das so mithalten mit Kinooptik?
Also ich finde schon. Also mich hat es angesprochen und die Action fand ich eben auch sehr, sehr überzeugend. Das ist natürlich, wenn du da am Anfang mit rein startest, bist du auch sofort drin. Und dann hast du natürlich auch entsprechend hohe Ansprüche, dass das zwischendurch so weitergeht, weil wenn das dann nur der Anfang ist, ist es natürlich enttäuschend, wenn es sich nicht so durchzieht. Aber ich fand schon, dass das so Hochglanzoptik hat. Und wie gesagt, bei mir ist ein sehr, sehr großes James-Bond-Feeling auch sofort aufgekommen. Und das macht dann einfach Spaß, ne? Da so ein bisschen mitzufiebern, wie die beiden sich dann gegenseitig jagen und irgendwie der eine doch immer wieder entkommt. Und man dann, ja, man einfach an der Jagd Spaß hat und eigentlich gar nicht will, dass einer den anderen letztendlich kriegt.
Und Eddie Redmayne eine gute Besetzung als
Profi-Killer? Definitiv. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von Eddie Redmayne. Ich fand den damals auch in Danish Girl ganz, ganz toll. Da hat er ja auch seine Wandlungsfähigkeit schon unter Beweis gestellt. Und es war für mich jetzt ein Fest, ihn mal in so einer Actionrolle zu sehen, wo man wirklich denkt, okay, zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was da noch so drin steckt. Und er zeigt es. Und er zeigt mal wieder, dass er aus guten Gründen auch wirklich Oscar-Preisträger ist.
The Day of the Jackal startet am 7.11. bei Wow.
Das war die Sondersendung von All You Can Stream zum Thema Kriminalserien und Fälle. Nein, war's nicht. Aber wie du gesagt hast, Micha, es zog sich so durch und hat sich in dem Fall auch sehr stimmig angefühlt.
Ja, wir sind natürlich wieder an der Jahreszeit, wo dann auch solche Sachen gerne mal gestartet werden. Das sind eher so die düsteren Stoffe. Passt halt irgendwie in den Herbst.
Ja, das stimmt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich mag sowas dann ja auch nicht alleine gucken. Ich weiß nicht, wie das dir bei Aktenzeichen XY geht, aber das kann ich nicht gucken, wenn ich zu Hause alleine sitze. Ich check danach sämtliche Schlösser und bin völlig panisch, dass doch irgendwas passiert oder so. Ich mag das nicht.
Ich schaue das nicht mehr, muss ich zugeben. Aber als Kind war das natürlich so Freitagabend. Das war schon gruselig, weil es halt auch eben nicht klar Fiktion war. Ne? Immer zwischendurch haben sich irgendwelche Kriminalbeamte geäußert, dass der Täter noch gesucht wird. Das macht es für ein Kind nicht gerade leichter, das irgendwie als Fiktion abzutun.
Ja, oder am besten, wenn es noch bei dir in der Nähe spielt. So, das sind dann auch immer...
Sag mal Säurefassmörder, ja.
Das meinte ich jetzt gar nicht, aber ich hatte auch mal irgendwas in Winterhude oder so, wo du dann natürlich sofort eine Connection hast, wenn das so ein Hamburger Stadtteil ist, wo du weißt, oh Gott, da bin ich auch schon mal lang gelaufen, oh Gott, da ist das passiert wirklich, oh wie gruselig. Das macht mich auch heute noch, nicht nur als Kind, aber auch heute macht es mich noch fertig.
Okay, vielleicht müssen wir jetzt dann doch mal umdenken, wenn wir jetzt schon mehrere Tatorte haben, die sich mit deinen Wohnorten decken, ob du da immer ein Alibi hattest.
Ja, das ist auch schwierig, wenn ich Täter wäre und selber Angst davor hätte, weißt du. Ich weiß nicht, würde ich mir ja vor mir selber gruseln, dann könnte ich ja nicht mehr in den Spiegel gucken. Ja. Auch nicht so zielführend, glaube ich.
Ja, du machst es zumindest sehr, sehr überzeugend, dass du jetzt schon diese Tarnidentität einer Redakteurin über Jahre aufrechterhältst.
Day of the Respekt. Man lernt dazu.
The Jackal. Genau. Wir brauchen noch einen Tarnnamen für dich, ne? Schakal ist vergeben. Hast du noch ein anderes Tier, ein Lieblingstier? Vielleicht aus irgendeiner Printgeschichte?
Wasserschweine. Ich mag Wasserschweine. Ist vielleicht nicht so ideal, aber...
Codename Wasserschwein, ja.
Okay, wir melden uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge von All You Can Stream. Wir hoffen natürlich, dass euch die heutige Episode gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr was zum Stream gefunden habt. Und falls nicht, vielleicht kriegt ihr dann in der nächsten Episode unseres Podcasts Tipps für zukünftige Serien und Filme, die ihr gerne schauen möchtet. Wir freuen
uns. Ja, ganz
uns
bestimmt, weil da kommt ja der Tag des Wasserschweins. Neue Thriller-Serie.
Ach so, ja, habe ich, weißt du, das war meine Hinleitung, habe ich in der Hinterhand produziert und jetzt wollte ich euch mal da ganz sachte darauf hinweisen. Nun denn.
Sehr gut.
Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.